Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Edward Snowden will Asyl in Russland, zumindest vorübergehend. Dann die Konfrontation in Ägypten. Hunderttausende demonstrieren gegen die Armee. Verschwinde, Sisi, skandieren sie. Und Morsi ist mein Präsident. Außerdem die Kapitalflucht aus China. Sie schadet der Wirtschaft und wir bekämpfen sie mit aller Härte, beteuert die Regierungsvertreterin in Peking. Und schließlich die Vermarktung der letzten Hexe.
Wir haben ein Anna-Göldi-Museum, wir haben einen Film, wir haben ein Buch. Und ich meine, es gibt wichtigere Dinge, als sich ständig um diese Anna-Göldi zu drehen.
Lasst sie endlich in Ruhe, fordert dieser Glarner. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Edward Snowden, der ehemalige Mitarbeiter der US-Geheimdienste, soll in Russland um Asyl gebeten haben. Er könne derzeit nicht in ein anderes Land ausreisen, begründete er dies gegenüber Menschenrechtsorganisationen. Franco Battel.
3 Wochen soll Snowden auf dem Moskauer Flughafen festgesessen haben. Dass er in Russland um Asyl nachsucht, war deshalb stets eine der wahrscheinlichen Möglichkeiten. Doch vor 2 Wochen stellte Russlands Präsident Putin öffentlich Bedingungen. Wenn Snowden Asyl wolle, müsse er damit aufhören, den USA mit weiteren Enthüllungen zu schaden. Nach einer längeren Denkpause hat sich Snowden nun offenbar darauf eingelassen. Das auf jeden Fall berichten Vertreter von Menschenrechtsorganisationen, die Snowden am Flughafen getroffen haben sollen. Die Frage ist nun, ob Russland tatsächlich Asyl gewährt. Unterdessen liegt eine Stellungnahme des Kremls vor. Ein Sprecher wiederholte die Forderung, Snowden müsse damit aufhören, den USA zu schaden. Und ein offizielles Asylgesuch sei bisher noch nicht eingetroffen. So oder so will Snowden offenbar nur vorübergehend in Russland bleiben. Er möchte später nach Lateinamerika weiterreisen, wo ihm Venezuela, Bolivien und Nicaragua Asyl angeboten haben. Auflagen wie in Russland hat Snowden dort nicht zu gewärtigen. Die USA haben Russland und die erwähnten lateinamerikanischen Staaten davor gewarnt, einem Asylantrag Snowdens stattzugeben. Die USA fordern die Auslieferung ihres ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters.
Franco Battel war das. Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Christian Lüscher.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben sich zehntausende Anhänger und Gegner des gestürzten Präsidenten Morsi zu Demonstrationen versammelt. Die Muslimbrüder kamen vor einer Moschee zusammen, ihre Gegner auf dem Tahrir-Platz. Bis jetzt blieb die Lage ruhig wegen des Fastenmonats Ramadan. Am Abend werden jedoch gewaltsame Auseinandersetzungen befürchtet. Die Anhänger Morsis wollen durchsetzen, dass er wieder in sein Amt eingesetzt wird. Alle Kinder auf der Welt, Mädchen und Knaben, sollen eine qualifizierte Schulbildung erhalten. Das hat eine Schülerin aus Pakistan an einer UNO-Veranstaltung in New York gefordert. Malala Yousafzai war im letzten Herbst von Extremisten in den Kopf geschossen worden, als sie zur Schule ging. Nun sagte die 16-Jährige, dass die Taliban sie nicht zum Schweigen bringen würden. In den USA tritt die Ministerin für innere Sicherheit Janet Napolitano zurück. Die 55-jährige Demokratin wird neue Präsidentin der Universität Kalifornien. Napolitano war seit Januar 2009 an der Spitze des Department of Homeland Security. In Portugal wollen sich die bürgerliche Regierung und die sozialistische Opposition um einen Kompromiss über die Sparmaßnahmen bemühen. Premierminister Passos Coelho und der Chef der Sozialisten, Seguro, machten diese Aussage während einer Debatte zur Lage der Nation im Parlament. Die Sparmaßnahmen der Regierung hatten wiederholt zu Protesten der Bevölkerung geführt. Vergangene Woche traten deshalb 2 Minister der Regierung zurück und die Opposition forderte Neuwahlen. Staatspräsident Cavaco Silva war damit aber nicht einverstanden und rief die Parteien auf, sich zu einigen. In der Schweiz kann die neue Landwirtschaftspolitik im nächsten Jahr umgesetzt werden. Das Referendum ist gescheitert, weil die nötigen 50.000 Unterschriften nicht zusammenkamen. Die Agrarreform setzt neue Akzente für die umweltfreundliche Produktion. so werden Direktzahlungen an die bewirtschaftete Fläche gebunden, statt an die Anzahl gehaltener Tiere. Der Schweizerische Bauernverband hatte sich nicht am Referendum beteiligt. Kinder im Kanton Graubünden, die in der Sprache Romansch Grischun eingeschult worden sind, müssen auch den Rest der obligatorischen Schulzeit in dieser Sprache absolvieren. Das hat das Bundesgericht entschieden und damit die Beschwerde von zahlreichen Eltern abgewiesen. Die Bündner Regierung hatte 2007 die künstlich geschaffene Sprache Romansch Grischun in einem Pilotversuch als Schulsprache eingeführt. In der Folge formierte sich Widerstand gegen diesen Versuch. Die liberale Denkfabrik Avenir Suisse fordert von den Nationalbanken den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Während der heißen Phase der Finanzkrise sei es richtig gewesen, billiges Geld in die Märkte zu bringen. Nun aber sei der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen, sonst drohe mittelfristig eine Inflation, schreibt Avenir Suisse in einem Positionspapier. Die Grenze von 1.20 Franken für den Euro, den Nationalbank gesetzt hat, will Avenir Suisse aber beibehalten. Ein Tanklastwagen, der am Morgen umstürzte und in Brand geriet, hat auf der A13 im Kanton Graubünden fast den ganzen Tag über für einen Verkehrsunterbruch gesorgt. Erst gegen Abend konnte zwischen Rotenbrunnen und Bonaduz die Spur Richtung Norden wieder freigegeben werden. Die Spur Richtung Süden bleibt nach Angaben der Kantonspolizei voraussichtlich bis Mitternacht gesperrt. An der OL-Weltmeisterschaft in Finnland hat die Schweizerin Simone Nickli ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Die Bernerin setzte sich auch in der Mitteldistanz durch. Keine Medaille gab es für die Schweizer Männer. Matthias Kieburtz, Daniel Hubmann und Fabian Härtner klassierten sich auf den Rängen 4, 5 und 6. An der Tour de France hat der Brite Mark Cavendish die 13. Etappe gewonnen. Sein Landsmann Chris Froome bleibt Gesamtleader, büßte heute aber einen Teil seines Vorsprungs ein. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 7.983 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.454 Punkten, ebenfalls minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,57 gehandelt, der Dollar zu 94 Rappen 79. Das Wetter: im Norden ist es morgen meist sonnig, mit Bise erreicht die Temperatur 26 Grad. Im Süden wird es nur teilweise sonnig und am Morgen örtlich nass. Es wird schwül bei 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Konfrontation statt Dialog. In Kairo demonstrieren Zehntausende gegen den Sturz von Präsident Mursi. Mit der Armee wollen die Muslimbrüder nichts mehr zu tun haben. Vielfalt statt Einheit. Das Bundesgericht entscheidet, wann an den Bündner Schulen welches Rätoromanisch unterrichtet werden darf. Dann Hauptsache weg, wie chinesische Neureiche ihre Millionen anlegen. Als Frau unter Mullahs.
Sie haben mich sehr professionell und höflich immer empfangen. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man die USA vertritt, hat man vielleicht auch ein bisschen einen besseren Stand.
Sagt Livia Loy-Agosti, die als Schweizer Botschafterin in Teheran war und dort auch die Interessen der USA vertrat. Und schließlich Schluss mit dem Hexenkult. In Glarus gibt's Unmut gegen ein Anna-Göldi-Denkmal. Echo der Zeit. In Ägypten verzögert sich die Regierungsbildung. Wie Interimspräsident Hazem al-Beblawi erklärte, werde das neue Kabinett erst Ende der nächsten Woche stehen. Früher war Beblawi noch davon ausgegangen, dass es bereits in 2-3 Tagen soweit sei. Inzwischen demonstrieren wieder Zehntausende von Muslimbrüdern gegen die Absetzung des früheren Präsidenten Mursi. Mit einem Marsch der Millionen wollen sie zeigen, dass sie sich mit dem Putsch des Militärs nicht abfinden wollen. Matthias Kündig in Kairo: die Führung der Muslimbrüderschaft will Stärke demonstrieren. Wie gut gelingt ihr das?
Ja, die Menschenmenge, die sich bei der Rabah al-Adawiyah-Moschee in Nasser City versammelt haben, die ist tatsächlich eindrücklich. Bereits am frühen Morgen waren es Zehntausende, diese Menge ist seither noch ein bisschen angewachsen und es werden wohl noch mehr Menschen heute Abend dann hinzuströmen, aber Millionen sind das nicht und laut Augenzeugen beschränkt sich die Menschenmenge tatsächlich auf Anhänger von Präsident Mursi, das heißt auf Muslimbrüder und auf Salafisten.
Für die Muslimbrüder ist die Armee unten durch seit dem Putsch, auch deshalb, weil sie weiterhin prominente Islamisten verhaftet. Sabotiert das Militär damit nicht automatisch seine eigene Idee einer breit abgestützten Regierung?
Zweifellos. Also ich denke, in Ägypten findet man kaum mehr jemand, der ernsthaft daran glaubt, dass die Muslimbrüder oder auch die Salafisten sich an einer solchen Übergangsregierung beteiligen werden. Die Fronten sind wirklich unglaublich verhärtet, spätestens auch seit dem letzten Montag, als die Armee über 50 Anhänger der Muslimbrüder erschossen hat. Seither hört man aus dem Pro-Mursi-Lager eigentlich nur noch eine Losung. Mursi muss wieder ins Amt eingesetzt werden und wir sind dafür zu kämpfen, bis wir sterben.
Die USA haben die neuen Machthaber am Nil davor gewarnt, Jagd auf die Muslimbrüder zu machen. Nützt das etwas, wenn der große Geldgeber so etwas sagt?
Also diese Aussagen, dieser Aufruf, der Verhalt hier in Ägypten, das ist für die meisten Ägypter, sind das nicht mehr als schöne Worte. Denn die USA sind derzeit in Ägypten wirklich zwischen Stuhl und Bank. Sie werden von beiden Seiten, von beiden Blöcken angefeindet. Da sind zum einen die Mursi-Anhänger, die werfen den USA vor, dass sie hinter dem Putsch stehen. Sie sagen, es wäre gar nicht möglich gewesen, wenn nicht die USA zumindest grünes Licht gegeben hätten. Auf der anderen Seite kommt aber auch Kritik von den Mursi-Gegnern. Sie werfen den USA vor, ein Jahr lang Mursi unterstützt zu haben, auch finanziell. Und was bei Mursi-Gegnern sehr viel Unmut ausgelöst hat, das waren Medienberichte aus den USA, die von einem Putsch gesprochen haben. Das kommt hier gar nicht gut an.
Zu Beginn des arabischen Frühlings demonstrierten die Menschen ja noch gemeinsam. Gibt es im derzeitigen hasserfüllten Klima überhaupt noch einen Hauch vom ehemaligen Geist vom Tahrirplatz?
Also auf dem Tahrirplatz habe ich gestern Abend eine Stimmung erlebt, die mich tatsächlich erinnert hat an Abende kurz nach dem Sturz von Mubarak. Das gilt aber wirklich nur für den harten Kern auf dem Tahrirplatz. Sonst ist die Bevölkerung wirklich tief, tief gespalten. Ich habe in den letzten 2,5 Jahren habe ich eigentlich nie eine derartige Polarisierung feststellen können. Es existieren zwei verschiedene Erzählungen über die Ereignisse und es ist ein intensiver Kampf im Gange um die Deutungshoheit, was da passiert ist in den letzten Tagen. Das sind zum einen die Mursi-Anhänger, die sagen ganz klar, das ist ein Militärputsch. Und gehen sogar weiter und sagen, es war ein Angriff auf den Islam. Mursi ist für viele, ist ein quasi religiöser Führer, der nun befreit werden muss, den sie ins Amt einsetzen wollen. Sie wählen die Rechtmäßigkeit und die Demokratie auf ihrer Seite und sagen, sie wollen die Revolution verteidigen. Etwas Ähnliches hört man von den Mursi-Gegnern. Auch sie sagen, sie wollen die Revolution weiterführen. Sie sind für die Demokratie, aber es war eben kein Putsch in ihren Augen. Sie sagen, das war ganz klar eine Revolution und die Armee ist nur auf den Plan getreten, um die Bevölkerung zu schützen und zwar vor gewalttätigen Islamisten, die von vielen Leuten mittlerweile nur noch als Terroristen bezeichnet werden. Und dieser Graben, der ist so tief, dass besonnene Stimmen, differenzierte Stimmen kaum mehr zu hören sind.
Das sind schlechte Vorzeichen für die Zukunft. Jetzt hat aber der Ramadan begonnen, die Fastenzeit. Rechnen Sie denn damit, dass die Demonstrationslust demnächst abflauen könnte?
Ich denke nicht, in den nächsten Tagen zumindest, denn die Wut, das Entsetzen auf den Seiten der Mursi-Anhänger ist riesig und vor allem sehen die Mursi-Anhänger derzeit wirklich überhaupt keinen Ausweg außer die Wiedereinsetzung des abgesetzten Präsidenten und sie sind nach eigenen Aussagen wirklich bereit, bis zum Letzten zu gehen, zu kämpfen, bis sie sterben. Ich denke, was sich ein bisschen verändern wird, ist, dass es tagsüber wahrscheinlich die großen Demonstrationen tagsüber, dass die eher abflauen, aber dass Auseinandersetzungen und Demonstrationen vor allem in den Nachtstunden stattfinden werden.
Das waren Einschätzungen von Matthias Kündig direkt aus Kairo. Die Rätoromanen bilden die kleinste Sprachengruppe der Schweiz. Aber wenn es um die Zukunft des Rätoromanischen geht, dann geraten sie sich regelmäßig in die Haare. Heute musste sich deshalb das Bundesgericht mit der Frage befassen, wie schnell die rätoromanischen Schulen die Einheitssprache Romansch Grischun wieder abschaffen dürfen, um sie durch das lokale Rätoromanische zu ersetzen. Klingt nach einer Detailfrage, hat aber auch bei den Bundesrichtern zu großen Diskussionen geführt. Aus Lausanne, Elmar Plotzer.
Rätoromanische Schulen dürfen zwar wieder im lokalen Idiom unterrichten, aber nur auf die erste Primarklasse hin. Mit anderen Worten, jene Schülerinnen und Schüler, die bereits in Romansch Grischun unterrichtet werden, müssen auch weiter in der Einheitssprache Schulunterricht erhalten. So wollte es die Bündner Regierung und das hat heute auch das Bundesgericht unterstützt. Die Meinungen unter den Bundesrichtern waren aber geteilt. Eine Minderheit des Gerichts wollte den Beschwerdeführern aus der Surselva und dem Münstertal Recht geben, die das Romansch Grischun sofort und umfassend aus den Schulen verbannen möchten. Viele dieser Klägerinnen und Kläger waren heute mit ihren betroffenen Kindern nach Lausanne gereist, um der Sitzung des Bundesgerichts beizuwohnen. Es gehe hier um die Sprachenfreiheit, argumentierten sie. Und das Romansch Grischun sei eine Kunstsprache, die in den meisten rätoromanischen Gemeinden von einer Mehrheit abgelehnt werde. Die Mehrheit der Bundesrichter wollte die Angelegenheit aber nicht so hochhängen und wies die Beschwerde zurück. Es wäre übertrieben, hier von einer Grundfrage zu sprechen, war ihr Argument. Ohnehin ist allerdings klar, das Romansch Grischun als Schulsprache ist auf dem absteigenden Ast. Fast alle Gemeinden in der Surselva und im Münstertal sind dabei, das Romansch Grischun im Schulunterricht wieder abzuschaffen. Sie dürfen das nach dem heutigen Richterspruch einfach nicht so schnell umsetzen, wie sie das gerne möchten. In den Engadiner Schulen hatte die Einheitssprache schon gar nie richtig Fuß gefasst. Von der ursprünglichen Idee der Bündner Sprachenpolitiker, dass alle romanischsprachigen Schülerinnen und Schüler in Romansch Grischun unterrichtet werden sollen, ist nicht viel übrig geblieben. Nur ein paar Gemeinden in Mittelbünden wollen beim Romansch Grischun als Unterrichtssprache bleiben. Offen bleibt die Frage, was dieser Trend für das Überleben der rätoromanischen Sprache insgesamt bedeutet. Zur Frage, wie nützlich Romansch Grischun ist, haben die Bundesrichter in Lausanne heute keine Stellung bezogen. Die Befürworter des Romansch Grischun haben immer argumentiert, die rätoromanische Sprache könne nur überleben, wenn es eine gemeinsame Hochsprache gäbe. Als Amtssprache des Bundes und des Kantons Graubünden hat sich das Romansch Grischun inzwischen auch etabliert, ebenso beim romanischen Radio und Fernsehen. Doch es ist fraglich, ob das langfristig hilft, wenn die Einheitssprache bei so vielen Rätoromanen offensichtlich auf Widerstand stößt.
Das war Elmar Plotzer. Es ist 18 Uhr und 18 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht's weiter mit chinesischen Geldexporten und einem Streit in Glarus. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und der größte Wachstumsmarkt überhaupt. Ausländische Unternehmer stehen seit Jahren Schlange, um hohe Milliardeninvestitionen in der Volksrepublik zu tätigen. Weniger bekannt ist hingegen, dass auch riesige Mengen an Kapital aus China abfließen, und zwar illegal. In den letzten gut 10 Jahren nicht weniger als 3.800 Milliarden Dollar, schätzen internationale Finanzexperten. Urs Morf hat darüber mit einer Expertin der chinesischen Regierung gesprochen und mit auswanderungswilligen Neureichen, die an diesem Abfluss aktiv beteiligt sind.
Dear guests and friends, many thanks for being with us today for the grand opening reception of LPS Beijing 2013.
Der Ort in China, wo man neureiche Auswanderungswillige treffen kann, ist die International Property Show, eine Messe für ausländische Luxusimmobilien, die vor kurzem zum 5. Mal in Peking abgehalten wurde. Hier werben Maklerfirmen aus aller Welt um Chinas Neureiche. Das Angebot reicht von bescheidenen Eigentumswohnungen in Mailand über Reiheneinfamilienhäuser irgendwo in Texas bis zu Chalets in den Schweizer Alpen, Villen am Comersee und ganzen Südseeinseln. Einer der Umworbenen ist Zhou Zheng, ein 29-Jähriger, der nach einem Studium in den USA zurück in der Heimat als Investmentbanker Geld zu scheffeln begann.
You spend a couple of million US dollars here.
Wenn du hier in China ein paar Millionen Dollar hinblätterst, so bekommst du zwar eine recht große Wohnung, aber in einer stark verschmutzten Stadt mit einem gigantischen Verkehrschaos. Im Ausland jedoch, da findest du für dieses Geld sicher etwas Besseres. Herrn Wang, einen pensionierten Beamten, zieht es nach Europa, zum Beispiel an die Küsten Griechenlands, wo er bereit wäre, für eine Wohnung oder ein Haus bis zu 500.000 Euro zu bezahlen. Aber ausgerechnet er, der ehemalige Funktionär, will weg, weil er mit der Regierung und dem System unzufrieden ist. Beim Umweltschutz, bei den Wirtschaftsreformen, bei den Bürgerrechten, überall hinke China hinter dem Ausland her. Und er fügt an, das Kapital für den Kauf einer Immobilie aus China hinauszubringen, sei überhaupt kein Problem. Dafür gäbe es ausländische Maklerfirmen mit Anwälten, die alle Tricks kennen und genau wissen, wie man so etwas arrangiert. Die Gespräche mit Chinas Neureichen an der Luxusimmobilienmesse bringen eine paradoxe Einsicht. Während ausländische Unternehmer danach gieren, in China zu investieren, wollen diejenigen Chinesen, die es sich leisten können, so schnell wie möglich weg von hier. Die zierliche Mitvierzigerin Zhang Monan ist Abteilungsleiterin im Informationsdienst der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, der fast allmächtigen und sicher wichtigsten wirtschaftspolitischen Behörde Chinas. Nach den massiven Kapitalabflüssen befragt, bestreitet sie diese nicht, versucht sie aber schön zu reden. Schon seit einiger Zeit wolle China nicht mehr nur ausländische Investoren anlocken. Man ermutige chinesische Firmen sogar ausdrücklich dazu, Kapital ins Ausland zu transferieren, wenn es um profitträchtige Investitionen gehe. Denn man sitze ja auf dem größten Devisenreservenberg der Welt. Dieser habe einen Wert von über 3.400 Milliarden Dollar erreicht. Allerdings, diese Riesensumme, das Resultat jahrzehntelanger chinesischer Außenhandelsüberschüsse, ist immer noch kleiner als ein Betrag von 3.800 Milliarden Dollar. Und genau so viel Geld soll allein in den Jahren von 2000 bis 2011 aus China hinausgeschmuggelt worden sein. Das sagt zumindest ein Bericht der Global Financial Integrity, einer Nicht-Profit-Organisation, die von Washington aus mit Aufklärungsarbeit illegale Kapitalabflüsse aus allen Entwicklungs- und Schwellenländern bekämpft. Als Antwort auf diesen Vorhalt beschreibt Regierungsberaterin Zhang drei Gruppen von Leuten, die aus verschiedenen Motiven und mit verschiedenen Methoden Geld ins Ausland transferieren. Zuerst einmal Firmen, die Güter für den Export produzieren. Diese brächten mit dem Falschdeklarieren von Volumen und Wert ihrer Lieferungen ins Ausland große illegale Finanzströme zum Fließen. Das laufe so. Die Firmen gäben der Zollverwaltung je nach Lage auf dem Kreditmarkt im Inland systematisch zu hohe oder zu tiefe Stückpreise ihrer Güter an. Mit illegal im Ausland verbliebenen Differenzbeträgen tätigten sie dann von Peking nicht abgesegnete Investitionen. Umgekehrt würden real gar nicht in Form von Waren ins Ausland gelieferte, sondern im Inland verbliebene Geldwerte in den einheimischen Kapitalschwarzmarkt gepumpt. Vor allem, wenn die Zentralbank in China gerade die Kredite verknappe. Weil mit dieser Methode aber die Konjunkturpolitik der Regierung unterlaufen werde, gehe man seit einiger Zeit hart gegen diese Missbräuche vor. Wirtschaftsexpertin Zhang weiß auch, wie korrupte Beamte große Geldmengen ins Ausland verschieben. Sie buchen bei Reiseagenturen Wochenendausflüge ins Spielcasino-Paradies Macau. Darin inbegriffen und vordergründig völlig legal extrem überteuerte Spielpauschalen, manchmal in der Höhe von umgerechnet mehreren Millionen Schweizer Franken. Davon verspielen diese Kapitaltransfer-Touristen aber nur einen Bruchteil und lassen sich den Restbetrag auf ein Bankkonto in einem der vielen Steuerparadiese der Welt überweisen. Chinas neue Führung habe aber das Problem der Kapitalflucht durch korrupte Beamte erkannt und habe deshalb eine partei- und verwaltungsinterne Vermögensdeklarationspflicht eingeführt, sagt Frau Zhang. Die dritte Gruppe, die große Vermögenswerte ins Ausland verschiebt, häufig in einem halblegalen Graubereich, sind laut Regierungsberaterin Zhang eben Chinas neureiche Auswanderer.
那么从2000年之后, 这种教育棉的是非常多, 因为,
Seit Anbruch der 2000er Jahre gäbe es eine eigentliche Auswanderungswelle von Neureichen, deren Hauptmotiv sei wohl, im Ausland dem Nachwuchs eine bessere Erziehung als in China bieten zu können. Aber sie bewirkten auch einen beträchtlichen Abfluss von Kapital. Die unverblümteste Begründung für ihren Auswanderungswunsch gibt an der Luxusimmobilienmesse Vicky Sun. Die Möbelhändlerin ist noch nicht einmal 30-jährig, aber dank neureicher Eltern könnte sie mehrere Millionen Renminbi-Yuan in eine ausländische Immobilie investieren, umgerechnet bis etwa 1 Million Schweizer Franken, wie sie sagt.
Since you are in Beijing right now, then you can feel the air pollution and.
Da du in Peking bist, kannst du ja die Luftverschmutzung selber spüren. Es kommt aber noch anderes dazu, was ich nicht mag. Das Erziehungssystem und auch die Politik. In China darf man nicht immer frei reden. Und sie habe schon Auslandluft geschnuppert, darum wolle sie jetzt einfach aus China raus.
But anyway, I've experienced some other countries. I just feel like I just wanna move out of China. Yeah.
Der Fluss des Geldes, das war ein Beitrag von Ostasien-Korrespondent Urs Morf. Viereinhalb Jahre lang war Livia Loi Agosti Schweizer Botschafterin in Teheran. Nun kommt sie zurück und wird im SECO Verantwortliche für bilaterale Wirtschaftsbeziehungen. Die 52-jährige Rechtsanwältin mit Bündner Wurzeln arbeitet seit bald 25 Jahren für das Außendepartement in Bern. Sie war Diplomatin in New York und auch in Ägypten. Livia Loi Agosti verlässt Teheran zu einer Zeit, in der viele arabische Länder im Umbruch sind. Ich habe sie gefragt, spürt man das auch im Iran?
Die Unruhe hat ja eigentlich in einem gewissen Sinn im Iran begonnen, nämlich im Jahr 2009, als es noch sehr ruhig war in der arabischen Welt. Aber die damalige Unruhe wurde dann ja wieder beruhigt sozusagen. Und heute spürt man eher nach den letzten Wahlen eigentlich eine Atmosphäre von Optimismus, die sich da auf einmal ausgebreitet hat.
Sie haben es erwähnt, 2009, da kamen Sie frisch nach Teheran, da gab es Riesenproteste, gerade viele junge Leute wollten sich nicht mit der Wahl von Präsident Ahmadinejad abfinden. Was ist aus dieser Bewegung geworden, die damals ja brutal niedergeschlagen wurde?
Diese Bewegung wurde ruhig, wurde unbewegt für eine gewisse Zeit lang und es war nicht ganz klar, gibt es sie überhaupt noch? Eben gewisse Leute sind ausgewandert, andere haben sich eigentlich von der Politik ein bisschen abgemeldet.
Verhaftungen gab es auch?
Es gab auch Verhaftungen, aber es wurden auch immer wieder Leute freigelassen. Also es ist nicht so, dass einfach die Gefängnisse zunehmend angefüllt wurden. Aber jetzt nach den letzten Wahlen sah man wieder sehr viel Grün in den Straßen. Also ich glaube, es war eigentlich nicht unähnlich in dem Sinn, beide Wahlgänge. Vorher war eigentlich Abstinenz angesagt, viele Leute wollten nicht wählen gehen. Und dann hat im Laufe der Wahlvorbereitungen, der Wahlkampagne, wurden die Leute immer mehr mobilisiert. Eben auch die Jugend ist schlussendlich auch wieder wählen gegangen.
Und es hat ja letztlich dazu geführt, dass doch ein bisschen liberaler Präsident gewählt worden ist, zur Überraschung von manchen.
Also der gewählte Präsident Rouhani ist sicher von den Kandidaten, die vom Wächterrat zur Wahl zugelassen wurde, der liberalste. Und er wurde auch deswegen gewählt. Es gab ja relativ offene Debatten, also Fernsehdebatten, die wirklich über die Themen waren, die den Leuten am Herzen liegen. Und er wurde eindeutig auf dieser Plattform gewählt.
Wie kamen Sie selbst denn mit dem religiösen Regime zurecht? Wurden Sie als weibliche Diplomatin überhaupt ernst genommen?
Ja, also ich muss sagen oder ich darf sagen, dass die iranischen Behörden gar keine Schwierigkeiten hatten im Umgang mit mir als Frau, obschon ich ja die einzige Botschafterin war im ganzen diplomatischen Korps. Aber sie haben mich sehr professionell und höflich immer empfangen. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man die USA vertritt, hat man vielleicht auch ein bisschen einen besseren Stand.
Und Sind Sie aufgetreten immer mit Kopftuch, wie früher Bundesrätin Micheline Calmiret?
Das Kopftuch ist Rechtspflicht, also da gibt es gar keine Diskussion. Man kann nicht entscheiden, will ich das anziehen oder will ich das nicht anziehen. Das ist, wie sich die Ausländer bei uns auch an die Verkehrsregeln halten müssen, müssen wir uns auch an ihre Gesetze halten.
Wer die Schweiz im Iran vertritt, der vertritt dort seit 30 Jahren quasi auch automatisch die Interessen der USA. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Es sind zwei verschiedene Dinge vielleicht. Die, als Schweizer Botschafterin muss ich natürlich die ganze Politik des Bundesrates vertreten, verteidigen, erklären. Bei der Interessenvertretung ist das ein bisschen weniger stark der Fall. Man ist nicht in dem Sinn eben die Botschafterin, sondern nur die Vertreterin. Man muss natürlich auch Nachrichten überbringen, die vielleicht auch nicht immer gefallen, aber man muss sie nicht unbedingt näher erläutern. Dieses Mandat hat ja zwei Schienen, wenn Sie so wollen. Es gibt eine konsularische, das heißt, wir sind wie eine Art Konsulat für amerikanische Bürger in Iran, nehmen zum Beispiel Passverlängerungsgesuche entgegen, solche Dinge. Und dann gibt es eben die diplomatische Schiene, die darin besteht, dass wir einen vertraulichen Kanal zwischen diesen beiden Regierungen sicherstellen, die ja eben seit mehr als 30 Jahren nicht mehr im direkten Kontakt miteinander sind.
Also sind Sie einfach eine sehr gut bezahlte Briefträgerin?
In Realität geht es doch etwas weiter, weil man muss, auch wenn man eine Message übergibt, man übergibt nicht einfach einen Brief, wenn Sie so wollen, sondern ich muss ja auch die Reaktionen entgegennehmen. Ich muss das dann verstehen, wie das entgegengenommen wird, was die Reaktionen sind.
Der Iran ist wegen seines Atomprogramms international stark isoliert und alle paar Monate laufen Ultimaten ab. Wird spekuliert über einen israelischen Angriff oder gar einen amerikanischen. Für wie gefährlich schätzen Sie diese Situation ein?
Ja, wie Sie sagen, es hat so ein bisschen Kurven. Es gibt Momente, wo die Drohkulisse sehr stark wird und dann gibt es wieder entspanntere Momente. Immer dann, wenn sich in den Verhandlungen etwas bewegt, merkt man, die Lage entspannt sich. Und die Schweiz ist ja sowieso der Meinung, dass eigentlich nur eine verhandelte Lösung eine wirkliche Entspannung bringen kann.
Aber die ist überhaupt nicht in Sicht. Also ich habe das Gefühl, wir sind in einer Endlosschleife.
Ja, man kann das schon auch so ansehen. Es gibt jetzt natürlich eben einen neuen Präsidenten. Die Frage der Verhandlungen, des Verhältnisses zum Westen war auch Thema in den Präsidialwahlen. Und Herr Rouhani ist auch mit diesem Verständnis gewählt worden, dass die Leute eigentlich eine Verbesserung der Beziehungen zum Westen wünschen.
Erst kürzlich hat die UNO die Sanktionen gegen den Iran nochmals verschärft. Wie stark trifft das eigentlich die breite Bevölkerung?
Die UNO-Sanktionen sind ja schon älter. Die waren eigentlich weniger stark. Was wirklich stark ist und eingreifend sind die unilateralen Sanktionen.
Also die amerikanischen?
Die amerikanischen, aber auch die EU-Sanktionen. Mhm. Die Amerikaner haben ja seit 30 Jahren Sanktionen, daran hat sich Iran gewöhnt, aber die EU ist erst seit 2010 mit eigenen unilateralen Sanktionen beteiligt. Und insbesondere das Erdölembargo hat starke Auswirkungen gezeigt, ebenso die Behinderungen in den Finanztransfers. Und da ist die Bevölkerung schon auch sehr direkt betroffen. Das führt zu hoher Inflation, es gab einen Währungszerfall. Und das wirkt sich dann alles aus auf den Alltag der Menschen. Wenn die Milch plötzlich teurer wird und das Fleisch, dann schlägt sich das sofort aufs Portemonnaie nieder.
Sie selbst, wie haben Sie denn als Botschafterin die iranische Gesellschaft erlebt? Kamen Sie überhaupt in Kontakt mit Durchschnittsleuten?
Absolut. Man weiß ja, man kennt ja Iran hier aus den westlichen Medien nur unter sehr beschränkten Aspekten, also Menschenrechte, eben Nuklearfrage.
Und Frauenfragen.
Auch. Frauenfragen, eigentlich alles die negativen Aspekte. Das sind natürlich alles Themen, die berechtigte Sorge zu Anlass bieten, aber die Realität vor Ort ist natürlich viel breiter, wie immer. Und die iranische Bevölkerung ist sehr offen zu westlichen Besuchern. Also auch wenn man in die Provinz reist, kommen die Leute zu einem und fragen einem, wo man herkommt und ob es einem im Iran gefällt. Und in Teheran, wo wir ja gewohnt haben, haben wir also sehr nette Freunde gefunden, iranische. Und ja, wir werden alle das Land vermissen. Es ist doch für eine Zeit unsere Heimat gewesen. Und es ist aber natürlich auch schön, wieder zurück in der Schweiz zu sein.
Das war Livia Loy-Agosti. Sie war während 4,5 Jahren in Teheran Botschafterin der Schweiz. Anna Göldi, die letzte Hexe Europas, so kennt man sie. Anna Göldi wurde vor 230 Jahren in Glarus hingerichtet. Vor 5 Jahren wurde sie offiziell durch das kleine Kantonsparlament rehabilitiert. Seither gibt es Gedenkmärsche, Theateraufführungen, ein Museum und nun ist auch ein Denkmal geplant. In Glarus mehren sich jedoch die Stimmen, welche sagen, es reicht nun. Ostschweiz-Korrespondent Philipp Gempele.
Dort, wo Anna Göldi geköpft wurde, parkieren heute Spitalangestellte ihre Autos. Ein kleiner Parkplatz, 40 Abstellplätze. In der Nähe grasen Schafe, eine ruhige Gegend. Vom ehemaligen Richtplatz inmitten des Hauptortes ist nichts mehr zu sehen. Genau das will die Anna-Göldi-Stiftung ändern und an dieser Stelle ein Denkmal errichten. Walter Schaub, Kirchenpräsident in der Gemeinde Glarus Nord, sagt, das mit Anna Göldi, das war nicht gut.
Ich denke, da ist einiges schiefgelaufen in der Beurteilung des Falls. Diese Verflechtung, dieser Filz, der stattgefunden hat damals, der ist sicher ein Schandfleck gewesen.
Doch diese Geschichte sei nun aufgearbeitet. Sie werde in der Schule gelehrt. Glarus solle nicht immer mit dieser tragischen Geschichte in Verbindung gebracht werden. Es brauche nun einen Schlusspunkt. Kirchenmann Walter Schaub wehrt sich schon seit Jahren gegen den seiner Meinung nach übertriebenen Anna-Göldi-Kult.
Ich finde, wir haben Anna-Göldi genug besprochen. Wir haben ein Anna-Göldi-Museum, wir haben einen Film, wir haben ein Buch, wir haben Straßenbezeichnungen und nun soll noch ein Denkmal gesetzt werden. Ich meine, wir sollten das jetzt ruhen lassen. Es gibt wichtigere Dinge, als sich ständig um diese Anna-Göldi zu drehen.
Dass Glarus mit einem Denkmal erneut an den Schandfleck seiner Geschichte erinnert werden soll, der Gemeindepräsident von Glarus, Christian Marti, findet das dagegen nicht grundsätzlich schlecht. Aber
ich spüre ab und zu in Diskussionen, in politischen Diskussionen oder auch in anderen Diskussionen, eine gewisse Müdigkeit, Anna Göldi für alles und jedes herbeizuziehen oder vor allem auch eine gewisse Müdigkeit, aus Anna Göldi einen zu großen Kommerz zu machen. Und ich kann das persönlich auch gut verstehen. Ich denke, eine zu starke Kommerzialisierung wird der Gewichtigkeit dieses Themas auch gar nicht gerecht.
Marti plädiert für einen unverkrampften Umgang mit der Geschichte. Ein Denkmal, wieso nicht? Er betont aber, dass sich die Gemeinde finanziell nicht daran beteiligen werde. Walter Hauser von der Anna-Göldi-Stiftung will dieses Denkmal. Hauser ist Glarner. Er hat schon vor 5 Jahren für die Rehabilitierung der letzten sogenannten Hexe Europas gekämpft. Und schon damals stieß er auf einigen Widerstand.
Das ist wie in einer Familie. Wenn Sie irgendwie konfrontiert werden mit irgendetwas Negativem, dann sagen wir auch, ja, hör doch damit auf. Wir versuchen, die Balance zu finden. Und haben auch Verständnis dafür, dass sich nicht jeder im gleichen Maß dafür interessiert. Aber außerhalb des Kantons haben wir durchweg nur positive Reaktionen.
Und es sind mittlerweile auch vor allem Auswärtige, die in der Anna-Göldi-Stiftung mitmachen und dieses Denkmal fordern. Vor allem Zürcher. Auch das löst in Glarus nicht gerade Begeisterung aus.
Sagt Philipp Gempele. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.